Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe. Ey, mein Freund hat jetzt im Strukturvertrieb angefangen.
Echt? Meiner auch, ey, das ist so nervig.
Der will die ganze Zeit meine Familie beraten und fragt mich da nach den Kontakten.
Ja, meiner redet nur noch über Finanzen und Investment und so weiter. Ey, weißt du, wie viel mich das interessiert? Ja, nicht.
Sag mal, darfst du zu Hause eigentlich auch nicht über deine Arbeit reden?
Ey, nee, Mann, ich versuch's die ganze Zeit, aber die checken das nicht, ne? Die schnallen's nicht.
Dann lass uns doch einfach das 13. Türchen aufmachen.
Ja, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs, Türchen Nummer 13. Und heute habe ich eine ganz, ganz besondere Episode für euch. Ich habe nämlich den ersten Interviewgast mit am Start. Ich weiß nicht, wir haben uns gar nicht drauf geeinigt. Darf ich eigentlich deinen Namen sagen?
Ja, kannst du ruhig machen.
Alles klar. Also, ich habe hier den Christopher Fikus mit dabei. Eine Maschine vor dem Herrn, vertrieblich gesehen. Zufälligerweise waren wir sogar im selben Strukturvertrieb, bevor wir in die Maklerschaft gewechselt sind. Dazu allerdings später mehr. Christopher, willst du vielleicht ein paar Worte zu dir selbst sagen, bevor ich jetzt hier anfange, über dich zu schnacken?
Ja, kann ich gerne tun. Also ich war etwas länger als 8 Jahre im Orange-Finanzdienstleistungsvertrieb, habe dort einiges gesehen, von gut bis schlecht, war selber aber auch noch 8 Jahre beim Bund. Also dementsprechend kommt da auch meine Qualifizierung her, dass ich sage, ich bin Spezialist im öffentlichen Dienst- und Soldatenbereich. Ja, aber sonst fachlich im Bereich individuelle Arbeitskraftabsicherung spezialisiert gewesen, wird leider viel vernachlässigt. Habe ich viel gelernt, würde ich nie wieder tun. Ja, das erstmal zu meiner Person.
Ja, das heißt, wir können hier vielleicht für den einen oder anderen Vermittler auch ein bisschen was Fachliches zu IAA mit reinbringen, dass die Leute hier vielleicht noch ein bisschen was lernen von dir.
Sehr gerne, sehr gerne.
Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und meine wichtigste und erste Frage an dich ist, du bist jetzt seit 8 Jahren dabei gewesen. Also 8 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja. Wie bist du da reingekommen und was hat dich so lange dort gehalten?
Also ich bin diesen ganz klassischen Weg gegangen, dass ein Freund, den man jahrelang kennt, einen anspricht. Ach Mensch, hier so und so, ich habe da eine ganz tolle Geschäftsidee und bla und blub, was man da alles kennengelernt hat. Ja, so ein klassischer, langweiliger Pitch. Und ich dachte so, jo, ist ein Kumpel, hörst du dir mal an. Und dann bin ich bei dem Kunde geworden, abgesehen davon, dass die Beratungsqualität eher so eine 4- war. war ich im Gespräch sehr interessiert, was ich denn unterschreibe. Und daraus hat sich dann bei den Herren die Frage ergeben, ob ich mir das nicht mal von der anderen Seite anschauen möchte.
Da wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das Interesse wirklich daraus gekommen ist oder ob es vielmehr so von dieser Devise gekommen ist, so jeder Kunde hat das Potenzial, Partner zu werden und jeder Partner ist ein Kunde.
Nee, das war eher, weil ich nicht Nein sagen konnte. Weil ich war, wie alt war ich? Ich glaube 18 oder 19. Ich konnte einfach nicht Nein sagen, habe dann Ja gesagt. Also ich habe es mir auch 5 Jahre lang angetan, von Hamburg nach Peine zu pendeln, um dann abends irgendwie 3 Stunden Meeting zu machen, was mich überhaupt nicht nach vorne gebracht hat.
Ja. Ja, zu den Meetings, die man als Unternehmer durchführen muss, die einen aber eigentlich kein Stück vorwärts bringen, zu dem werden wir später auf jeden Fall noch kommen.
Ja, das ist lustig.
Was ich allerdings an dir sehr besonders finde, und das finde ich eigentlich auch schon fast schon selten im Strukturvertrieb, ist, dass du dich eben für die Karriere des Spezialisten beworben hast, des Profiberaters, und nicht der klassische Aufbauer geworden bist. So, wie kam die Entscheidung eigentlich?
Das war bei mir relativ einfach. Als ich damals angefangen habe, war ich noch freiwillig Wehrdienstleistender. Und ich habe das sogar alles offiziell mit Nebentätigkeitsgenehmigung und sowas hinbekommen. Das gibt es heute sehr selten. Die meisten, die machen das über irgendwelche Strohmänner und Extrakonten und machen das dann nebenbei, obwohl sie es nicht dürfen. Und ich hatte einfach keine Zeit, mich um jüngere Partner zu kümmern und irgendwelche Leute auszubilden. Zumal ich eher motiviert bin, etwas fachlich zu verstehen und es dann an den Mann zu bringen. Und im Strukturvertrieb läuft es ja genau andersrum. Du bringst es erstmal an den Mann und verstehst es dann irgendwie 3 Jahre später.
Vielleicht.
Vielleicht.
Vielleicht. Das ist ja auch mit so der wichtigste Punkt. Bei mir war das einmal so, dass seit ich den Laden betreten habe, die Aufbaukarriere so als der heilige Gral bezeichnet wurde.
Aber woran liegt das denn?
Das weiß ich nicht.
Na, weil im Aufbauerbereich werden neue Kunden rangebracht, haufenweise. Es werden neue Partner reingebracht, die viel höhere Margen bringen und es ist ein viel höherer Durchlauf und ein höherer Umsatz für das Unternehmen da.
Das macht die Leute aber fachlich nicht besser und es ist aus Kundensicht gesehen sogar aus meiner Sicht ziemlich scheiße. Weil das, was ich im Aufbaubereich gesehen habe, ist, dass die Leute Dinge verkaufen, von denen sie nicht wissen, was das eigentlich ist. Sie haben vielleicht so grob den Sinn dahinter verstanden. Dann wird es allerdings verkauft, also wirklich verkauft, nicht beraten. Und am Ende wundern sich, warum 1-2 Jahre später die Storni reinfliegen, wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein passender Vergleich an, aber du weißt, was ich meine, ne?
Das wird aber tatsächlich momentan auch so geschult, auch bei Aufbauern, dass das Fachliche gar nicht so wichtig ist, sondern der 34D, also die Qualifizierung, irgendwelche Versicherungsprodukte zu verkaufen, ist das notwendige Übel, um den Job zu machen. Dass die Informationen wichtig sind, das wird eher so hinten runtergespielt und die Leute werden nur für Recruiting und neue junge Leute rankriegen ausgebildet.
Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem damals Generalmanager, war er tatsächlich schon in unserem Bereich. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben immer so die Frage gestellt, so hey, wie schaut es denn eigentlich aus so mit der Zielgruppe, wie schaut es denn aus mit fachlicher Spezialisierung etc.? War seine Antwort, sinnbildlich wiedergegeben, den Wortlaut kriege ich nicht mehr hin, wir beraten Deutschland so. Also jeder zwischen 18 und 35 ist unser Kunde. Mhm. So. Und es ist gar nicht so wichtig, dich fachlich auszukennen, denn die besten Leute, die sich fachlich super auskennen, die haben noch lange nicht die Umsatzzahlen wie die Leute, die menschlich gut drauf sind.
Ja, das finde ich auch sehr schade.
Ja.
Man wird ja auch in dem Vertrieb darauf getrimmt, dass Umsatz alles ist.
Und ja,
absolut. Das liegt aber auch daran, dass man im Strukturvertrieb keine BPRO kriegt, also keine Bestandsprovision.
Achtung, Christopher, also wir müssen hier vielleicht noch mal ein bisschen über die Regeln sprechen.
Okay.
Wir dürfen nichts Generalisierendes sagen. Also wir dürfen nicht sagen, dass man das so und so nicht bekommt.
Okay.
Weil sonst kriegen wir beide bald gelbe Briefe im Briefkasten und das ist echt nicht cool.
Habe ich verstanden.
Also aus unserer Erfahrung wir haben damals keine BPRO bekommen.
Nein.
Du auch nicht, oder?
Ab einer bestimmten Position bekommt man einen verschwindend geringen Teil an Bestandsprovision.
Ja, das ist das, was ich meinte. Also musstet ihr auch diese Zettel ausführen pro Kunde jährlich, dass der Servicetermin stattgefunden hat und die dann entsprechend bei der Orange einreichen, dass die BPRO fließt?
Das wurde bei der Orange geändert, dass auch irgendwelche anderen neu eingereichten Anträge, aber es muss alle 2 Jahre mindestens irgendwas gelaufen sein, was offiziell eingereicht werden konnte, damit der Kundenkontakt nachgewiesen werden konnte. Ist nicht verkehrt.
Also, dass der Kundenkontakt nicht verkehrt ist auf jeden Fall, aber rein von der Sinnhaftigkeit, vor allem jetzt auch im Vergleich zum Maklertum, wie effizient und wie sinnvoll findest du das, das dem Vertriebspartner und dem Berater sozusagen aufzubinden? Ich meine, stell dir einfach mal vor, gerade du als Profi, du hast dann halt irgendwann mal eine Kundenanzahl, hoffentlich von 3-stellig. So, und wenn du jetzt mit jedem einen Termin machen musst, also wenn du 365 Kunden hast, dann müsstest du mit jedem Kunden an einem Tag des Jahres einen Servicetermin irgendwann halten, um die BPRO zu bekommen.
Ja. Ja, das ist so.
Das ist doch kacke.
Ja, aber das wird so geschult. An sich ist es ja nicht verkehrt, den Kunden zu sehen. Aber wenn der Kunde keine Themen hat und wir keine Themen haben, dann muss man da auch nicht hinfahren oder mit dem Kunden irgendwie 1-stündigen Kaffeetrinktermin machen. Da schickt man dem zu Weihnachten eine schöne Karte. Da freut er sich viel mehr drüber und ruft den mal zu seinem Geburtstag an und fragt, ob alles okay ist. Und dann ist gut. Aber das Thema Kundenbindung an sich, das wird den Leuten ja auch nicht beigebracht. Nee. Die sollen nur so viele Leute wie möglich reinholen, dann wird der Umsatz mitgeschrieben und dann können die alle wieder gehen.
Das ist auch so ein Ding. Also ich hab damals mitbekommen, so Umsatz ist so die göttliche Größe. Ja. Ne? Je größer die Zahl, desto krasser ist es. Und diese Thematik, so dass voll auf die Abschlussprovision ausgezielt ist. Ne? Also du hast sehr wenig Chancen, die, sage ich mal, wirkliche Bestandseinnahmen aufzubauen. Und egal, ob du jetzt Aufbauer bist oder ob du jetzt Profi bist, bin ich fest davon überzeugt, dass du irgendwo ständig am Machen und am Ackern sein musst, um neue Kunden oder Partner ranzukriegen, damit du ein ordentliches Einkommen hast.
Aber da können wir ja direkt schon zum nächsten Thema kommen. Diese ganzen Veranstaltungen, die immer stattfinden, die dann immer sehr hochtrabende Namen haben. Welche Leute werden denn da ausgezeichnet? Die Leute, die Umsatz geschrubbt haben.
Warte mal, meinst du als TEC und den ganzen Scheiß?
Ja.
Ja, ja, okay, gut. Bei Veranstaltungen bin ich auch immer so mit dabei, wie Kundenakquise-Veranstaltungen, so Gin-Tasting, Investment-Vortrag
und die ganze Geschichte. Ich rede von internen Veranstaltungen des Unternehmens, wo die Leute ausgezeichnet werden, wer der Beste, der Tollste, der Höchste, der Weiteste, der Größte, keine Ahnung, wie auch immer. Und da werden nur Umsatzzahlen gepostet und Vertriebspartner, die eingestellt wurden, das Wachstum.
Ja, und es wird in keinster Weise auf Kundenzufriedenheit oder Qualität eingegangen.
Gar nicht.
Ja, und das ist auch so eine Sache, die ich erst mit der Maklerschaft so mitbekommen habe, oder die ich so nach und nach gelernt habe, auch durch sehr, sehr viele externe Coachings, dass Kundenservice ein bisschen mehr bedeutet, als über eine Erhöhung oder über einen Neuabschluss zu sprechen.
Ja.
Wie hast du denn den Kundenservice gelernt?
Also als Profiberater wird man da ein bisschen anders herangeführt. Das liegt einfach daran, dass ja dem Profiberater dann auch irgendwann mal beigebracht wird, hier, du bekommst auch eine Bestandsprovision, dafür musst du deinen Kunden sehen. Und dein Kunde ist dein Kapital, deswegen musst du auch nett zu dem sein. So, das ist so, das lag aber bei mir daran, dass ich einen sehr, sehr guten Trainer habe, den ich alle 2 Wochen gesehen habe, den ich auch sehr geschätzt habe, auch menschlich. Also es war wirklich ein guter. Der ist zum Orangina Finanzvertrieb gegangen, als ich geboren wurde. Also der hat schon ein bisschen mehr gesehen. Der hat alles gesehen, der konnte alles. Und der hat das Thema Kundenbindung erfunden gefühlt. Also der hatte alle Tricks und Kniffe, die es gab und was man brauchte.
Ja, das heißt, fachlich gesehen, so wie ich das jetzt verstehe, so von dem, was du erzählst, würdest du ja sagen, du bist schon richtig gut ausgebildet worden? Also sowohl fachlich im Sinne von Vertragswerke verstehen und verstehen, was das bedeutet, wenn du diese Versicherung vermittelst oder das Produkt. Allerdings auch, was sag ich mal, die vertriebliche Seite angeht, Kundenbindung, Kundenservice etc., würdest du jetzt aus deiner Sicht sagen, das war schon eine gute Ausbildung?
Ja, total. Also die Ausbildung war generell sehr gut, aber sehr zeitintensiv. Viel davon hätte man auch auf andere Sachen runterbrechen können oder anderweitig kommunizieren können. Aber das Fachwissen zu den Vertragswerken, da war man eher im Selbststudium, als dass einem das extern beigebracht wurde. Weil wenn die Key-Accounter vorbeikamen, dann war das jetzt für die nächsten 3 Monate die beste Lösung. Dann kam der nächste Key-Accounter und dann war das wieder die beste Lösung.
Ja, aber ist ja klar. Ich meine, du bist ja Unternehmer. Also musst du natürlich auch selbst was für dein Unternehmen tun, oder?
Klar, aber das machen ja viele nicht. Ja, dann können wir jetzt zum Thema Unternehmer, auch zum Thema Unternehmensgründung kommen.
Jetzt warte mal, machen wir mal kurz langsam. Ich habe vorher noch ein Anliegen.
Okay, dann bitte.
Ich verspüre so ein richtiges Bedürfnis, mal darüber zu sprechen, was es denn bedeutet, gerade Profiberater im Strukturvertrieb zu sein. Weil seit ich diesen Podcast gestartet habe, seit ich dieses Marketing dafür gestartet habe, kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, ja, aber hör mal hin. Wenn du in unserem Vertrieb die Profikarriere wählst, dann wirst du von allen Seiten mit Kunden zugeschissen, die PKV machen wollen und die Imfi machen wollen, weil die Berater das selbst nicht dürfen. Da hast du doch das beste Luxusleben. Mhm. Du musst nichts tun, du kriegst die Kontakte zugeschissen, du kriegst alles, was du willst. Warum solltest du um Höllen Gottes Willen Makler werden? Ist doch das reinste Luxusleben.
Ja, was sagst du dazu? Ist zwar ganz nett, dass das so kommuniziert wird, ich habe die Erfahrung gemacht, es wird einem tatsächlich viel zugespielt und man muss sich halt in der Thematik, in der man tätig ist, erstmal beweisen, aber da bleibt dann am Ende auch nicht viel kleben. Also wenn wir jetzt mal in Promillsätzen sprechen an der Stelle, weil vielen geht es ja auch ums Geld, wenn du dann einen Kunden eines anderen berätst, weil das ist ja nicht dein Kunde und der gehört dir danach ja auch nicht.
Sowieso nicht, weil wir sprechen ja von Strukturvertrieben.
Ja, ja.
Wir wissen ja grundsätzlich aus unserer Erfahrung, laut § 84 und 86 HGB gehört der Kunde halt nun mal dem Strukturvertrieb.
Okay.
Ja, Ausnahmen und Abweichungen davon sind nicht ausgeschlossen.
Ja, okay, das sei mal dahingestellt. Aber du berätst ja den Kunden eines anderen, wofür du dann einen Teil der Provision bekommst. Du bekommst ja im Strukturvertrieb in der Regel sowieso nur einen Teil der eigentlich ausgezahlten Provision und die teilst du dir dann auch noch mit jemand anderen.
Ja, das ist eine Sache, die ich sowieso relativ krass finde, weil im Strukturvertrieb kriegst du ja sowieso wirklich nur einen Teil der Provision ausgezahlt, die wirklich ausgezahlt wird. Also du kriegst niemals das vergütet, wofür du wirklich arbeitest. Um es mal so zu sagen.
Ich kann da ein nettes Beispiel zu geben.
Also erzähl mal.
Ich habe jetzt die letzten Wochen einen ehemaligen Kollegen unterstützt zu meinem Fachthema Soldaten. Und der hat mich halt angehauen und hat gesagt, hier, ich brauche mal Hilfe, die und die Thematiken.
Kurz vorweg, damit alle das verstehen. Du bist jetzt als Makler bei deinem Fachkollegen im Handy halt als Spezialist für öffentlichen Dienst gespeichert gewesen und er hat dich um Hilfe gebeten. Der Kollege selbst ist aber immer noch bei Orange im Strukturvertrieb.
Genau.
Okay, und den hast du jetzt unterstützt, einfach aus kollegialer...
Weil ich weiß, wie komplex das Thema sein kann und ich halt auch aus persönlicher Motivation möchte, dass Soldaten da vernünftig beraten werden, weil wir waren vorhin bei meiner 4- in der Beratung und ich weiß, was passiert, wenn man nicht gut beraten ist, wenn man dienstunfähig ist.
Darauf werden wir vielleicht nochmal später zurückkommen. Ja. Aber einfach nur mal, um die Situation zu klären. Der Kollege, von dem du sprichst, der ist immer noch im Strukturvertrieb.
Genau. Dem habe ich dann unterstützt. Wir haben uns auf eine Teilung geeinigt. Ich habe auch gesagt, ich will in seinem Beratungsprozess nirgendwo stehen. Das wird rechtlich sowieso schwierig. Und habe ihn dann einfach nur helfend zur Seite gestanden. Ja, und dann haben wir uns halt dann am Ende über Geld unterhalten und er hat halt ein Drittel von dem bekommen, was ich bekommen hätte, wenn ich den Kunden eingereicht hätte und davon dann jeweils nur die Hälfte. Also habe ich ein Sechstel der Provision bekommen, als wenn ich den Kunden selber berate.
Ja, das ist halt krass. Ne? Und klar, wenn du den Kunden als Makler berätst, und das ist ja das, was wir beide jetzt auch tagtäglich machen, dann hast du ja die vollwertige Beratung und bekommst halt auch wirklich die komplette Provision ausbezahlt. Ne? Und wenn du jetzt im Strukturvertrieb arbeitest und dann sowieso nur einen Bruchteil der Provision bekommst und diese dann auch noch teilen musst, weil es ja nicht dein Kunde ist, Digga, wie geil ist denn dann dein Leben?
Verstehe ich voll und ganz. Ja, warum bin ich dann letztendlich gegangen?
Ja, das wird sicherlich noch eine Frage sein, aber vorher möchte ich auf eine Sache noch
gehen. Du hast so viele Fragen.
Ja, natürlich. Ganz ehrlich, her damit. Ich bin extra jetzt nach Hamburg gefahren hier, um diese Podcast-Episode mit dir aufzunehmen. Moin. Da wirst du doch nicht glauben, dass ich jetzt hier dich mit ein, zwei Fragen gehen lasse.
Ist in Ordnung.
Wie hast du Kundenakquise gelernt?
Ja, das ist so ein leidiges Thema. Die klassische Kaltakquise im Freundeskreis. Ja, ruf den doch an, ne? Du fängst ja, also wenn du im Strukturvertrieb anfängst, ist ja deine erste Aufgabe, deine Handykontakte quasi auf eine Excel oder auf ein Word-Dokument erstmal runterzuschreiben. Und hier hast du erstmal, das sind alles potenzielle Kunden. Alle Leute, die da stehen, sind potenzielle Kunden.
Deine 100 wertvollsten Kontakte.
Ne? Genau.
Und jeder Kontakt, den du hast, ist ein Potenzial. Entweder ein potenzieller Kunde oder ein potenzieller Partner.
Genau. Und wenn er kein Kunde wird, dann hat er es noch nicht verstanden.
Ja. Und was mir damals auch beigebracht wurde... Wer sich nicht zumindest deine Science anhört, hat es nicht verdient, dein Freund zu sein.
Ja, genau.
Weil er unterstützt dich ja nicht in der Gründung deines Business.
Das war ja auch immer wirklich Freunde sieben aufgrund deiner Tätigkeit als Finanzdienstleister.
Nee, also ich meine, das ist jetzt echt kein Scheiß. Und in dem Vertrieb, in dem wir waren, da läuft das meiner Erfahrung nach tatsächlich noch ein bisschen harmlos. Ich habe inzwischen auch Vertriebler kennengelernt. Gestern habe ich mich erst mit einem unterhalten. Der sagt so, hey, wenn du die Leute dann nicht 30 Mal angerufen hast, egal wie oft die Nein gesagt haben, die Führungskraft hat gesagt, ruf nochmal an. Beim 31. Mal sagen sie vielleicht ja. Das ist eine systematische Verbrennung deines sozialen Freundeskreises.
Ja, aber was man auch wieder positiv an der Stelle hervorheben muss, du hast halt gelernt, dass ein Nein auch was Positives sein kann, weil du daraus viel lernst. Weil du hast, ja, es ist nun mal so, du lernst sehr, sehr viel, indem du auf die Fresse kriegst.
Natürlich, aber hilft dir dann auch nichts, wenn du irgendwann keine Freunde mehr hast und keine Kontakte, die du angehen kannst. Und dann stehst du dran, gehst zu deiner Führungskraft und sagst, yo, Also ich habe zwar alles angewendet, was du gesagt hast, aber ich habe jetzt weder anrufbare Kontakte noch Freunde. Und die Kunden, die bei mir Kunde sind, die haben keinen Bock, mich weiter zu empfehlen, weil ich denen so auf den Sack gegangen bin, dass sie einfach nur sagen, Digga, lass mich damit in Ruhe.
Ja, das kenne ich. Wenn es nach den Führungskräften geht, soll man ja auch jedes One-Night-Stand, was man irgendwann mal hatte, anrufen und beraten.
By the way, das, das kannst du nicht skripten, ne? Aber ich kenne einen, der war bei uns im Stuttgarter Büro, der hat aus einem Tinder-Date einen Kunden gemacht. Und
das
der meint, und der
das meint, nennt man dann professionell eine Bangratung. Eine das habe ich auch gemacht.
Ja, aber Bruder, ganz ehrlich, wie lange hält sowas?
Die kam aus Nürnberg. Ja, und die habe ich dann über ein bekanntes Tool an
Orange Plus, nennen wir es Orange Plus.
An Kollegen aus dem Süden weitergegeben und da kam sogar noch Umsatz drüber rein. Also das war auch eine nachhaltige Bangratung.
Okay, ich glaube, wir vermitteln hier einen falschen Eindruck, weil ja. Ganz ehrlich, du kannst ja nicht sagen, dass du deine Kundenakquise über Tinder machst, jetzt mal ganz ehrlich.
Das war auch das einmal passiert, das ist so eine junge und wilde Geschichte, das macht man mit Anfang 20 halt mal. Das machst du doch jetzt nicht mehr. Wie lässt sich das als Unternehmer dastehen? Das kannst, also es gibt Leute, die das regelmäßig machen, aber es ist halt nicht so professionell.
Ja, also das Thema Unternehmertum wäre auch mein nächstes Thema. Das hast du ja auch vorhin schon angesprochen, Unternehmensgründung und so weiter und so fort. Weil, schau mal, als ich in den Strukturvertrieb eingetreten bin, dann hat man mir gesagt, pass mal auf, hier wirst du zum Unternehmer ausgebildet. So, zwei Dinge, die schon mal gar nicht zusammenpassen, Unternehmer und ausgebildet. Das ist irgendwie ein bisschen crazy, aber damals jung und dumm, weißt du, habe ich gesagt, okay. Ne? Und Orange hier auf der Seite, als ich gefragt habe, was das ist, ja, das ist nur unser Informationslieferant, weißt du, wir sind nicht mit denen verheiratet und wenn wir wollen, können wir jederzeit gehen und ja, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass halt nicht ganz so ist. Was ist denn da so dein Statement dazu?
Ja, also 9 Monate Kündigungsfrist. Wenn man selbstständig ist, sind schon komisch.
Zum Thema, wir sind nicht verheiratet.
Ja, also nicht verheiratet. Der Kundenstamm gehört nicht dir am Ende. Also du da, also ne, Ausnahmen ausgeschlossen. Aber ja, es ist nun mal so, dass ich dort gegangen bin.
Ausnahme eingeschlossen.
Meine ich ja. Dass ich da gegangen bin und ja, meine Kunden haben halt von sich aus dann entschieden, ich will die aber gar nicht. So, wie ziehst du das jetzt rechtlich auf, wenn du die gar nicht mitnehmen darfst, weil die Kunden gehören dir ja nicht. So, das ist halt auch ein Riesenthema. Das musst du in einer Extra-Folge behandeln, was es da für Möglichkeiten gibt, irgendwie die Kunden legal mitzunehmen.
Ja, nee, aber, da werde ich auch einen Rechtsanwalt mit dazu holen, weil ja. das wird safe ein bisschen spicy, das Thema. Aber jetzt gerade mal zu dir.
Ja.
8 Jahre Strukturvertrieb. Das heißt, du hast 8 Jahre Schweiß, Blut und Zeit investiert, um diese Kunden, um diesen Kundenstamm aufzubauen. Und dann irgendwann bist du auf die erleuchtende Idee gekommen, ich möchte was anderes machen. Was ja nun mal passieren kann. Ist jetzt nicht so, dass es komplett ausgeschlossen ist. Ne? Wie es dazu kommen wir noch später. Aber jetzt pass auf, du hast dir jetzt mal die Gedanken gemacht und hast gesagt, ich will was anderes machen. Wie viele deine Kunden... An wie vielen deiner Kunden verdienst du Stand jetzt noch Geld?
Ein Zehntel? Wenn überhaupt. Also wenn man das nicht, also man kann das sehr professionell aufziehen, alle Kunden mitzunehmen. Man kann es dann auch sehr, sehr gut machen und nicht gewünschte Kunden 7 gibt es nun mal. Jeder kennt sie, so super anstrengende Kunden, mit denen man nicht arbeiten möchte. Aber... Ja, also nach der Kündigung tat das erstmal weh. Also dann bist du raus und dann stehst du da und bist quasi, abgesehen von deinem Wissen und deinem Können, was du mitgenommen hast, bei null. Weil die Kunden sind weg. Die gehören dir nicht, die liegen da.
So viel zum Thema dein eigenes Business, dein eigenes Unternehmen.
Ja, kündigst du, ist alles weg. Ist genau wie im Angestelltenverhältnis.
Und da haben wir noch nicht mal über die fachliche Kompetenz gesprochen. Ich meine, aus meiner jetzigen Erfahrung als Makler gesehen, es ist halt schon sau wichtig, den Markt mal im Überblick zu behalten und zu schauen, hey, was gibt es denn da? Neulich zum Beispiel, als wir die Universa entdeckt haben, habe ich schon mal über eine Folge drüber gesprochen.
Ja.
Da findest du halt so ein affengeiles Produkt mit quasi einem Nulltarif an Kosten, fast schon. Willst du es deinen Kunden anbieten? Und was musst du dann machen?
Woanders hingeben.
Ja, oder um Erlaubnis bitten. Ja. Und die Erlaubnis kommt meistens nicht.
Nö. Also man kann ja immer Sonderfreigaben stellen in die Fachabteilung. Darf ich bitte meinem Kunden was Besseres verkaufen, als wir können? Ja, dann heißt es meistens nein. Aber zum Thema Kooperationen, ich bin dann kurz danach mit einer Dame ins Gespräch gekommen, die bei einem großen grünen Büro arbeitet. Und ja, so mal so ins Gespräch gekommen, uns jahrelang nicht gesprochen, nicht gesehen und was ich so mache. Und ja, ich bin jetzt Makler. Ach Mensch, cool. Wann hast du mal Zeit, in mein Büro zu kommen? Ja, nächste Woche irgendwann. Ja, geht. Okay. Was hat sie gemacht? Ja, sie ist eben in einem, nicht in einem Strukturvertrieb, sondern in einer
Ausschließlichkeit?
Ausschließlichkeit, dankeschön, das Wort hat mir gefehlt. Und sie weiß halt, dass sie manche Sachen nicht abbilden kann und braucht dafür dann Plan B. Und hat sie mich drum gebeten, weil sie mich seit Jahrzehnten kennt und gesagt hat, den vertraue ich. Ja, und so ergeben sich dann halt auch außerhalb Leute, die dir Geschäft zutragen, ohne dass du dafür Profiberater im Strukturvertrieb sein musst.
Ja, aber schau mal, grundsätzlich hätte er das, also theoretisch hätte das Ganze auch im Strukturvertrieb passieren können. Im Sinne von, du kennst sie, sie weiß, dass du mehr anbieten kannst als sie, weil sie noch Schließlichkeitsagentin ist und dass sie dir Kunden zuspielt. Problem an der Stelle ist aber, dass du halt super viel nicht machen darfst einfach.
Ja, ja. Ist einfach so. Ja, also viele Lösungen, die man dann anbieten könnte, darf man irgendwie nicht und das und hier und jenes. Also man ist sehr beschränkt, aber dieses Beschränktsein, das erkennt man nicht.
Das ist jetzt eine sehr, sehr coole Sache, weil du bist ja ein extremer Fachspezialist, jetzt insbesondere nach 8 Jahren Strukturvertrieb. Und hast du schon mal gehört, pass auf, ich sag dir mal was, ich bin gespannt, ob du schon mal gehört hast, so, wir haben ein Backoffice. 300 Festangestellte, die von morgens bis abends nichts anderes tun, als den Markt zu scannen und nach den besten Produkten für unsere Kunden zu suchen.
Ja.
So, was ist das Statement dazu?
Ja, das der klassische Produktauswahlprozess mit den ersten und der zweiten Phase und dann gucken, dass es für den Kunden passt und dass das alles toll ist, dass im Hintergrund ganz viel Geld fließt, ist aber auch ganz wichtig. Und dass die Auswahl der einzelnen Gesellschaften danach geht, wer am meisten Provision an den Strukturvertrieb zahlt, das kann ja gar nicht sein. Also das ist ja auch nicht so, weil das ist, muss ja immer, der Kunde steht ja immer im Mittelpunkt, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Und nicht das Geld.
Also doch schon.
Ja, natürlich.
Ja, das ist halt so eine Sache, das will dir keine Führungskraft sagen. Es gibt schon einen Produktauswahlprozess. Aber der wird halt nach anderen Kriterien durchgeführt, als was dir erzählt wird.
Ja, muss man sagen, macht es einem, wenn man noch nicht fachlich gut ist, einfach, weil man keine groben Schlitzer machen kann. Also man kann nicht voll in die Scheiße greifen, wenn man jemanden berät. Weil es ist wie Bowling mit diesen Stützdingern an der Seite oder Kegeln.
Ja, das ist ja auch das, was ich sage. Also ich sage auch immer, Strukturvertrieb ist ja nicht per se schlecht.
Ja.
Für Menschen, die eine Führung brauchen, ist es super. So, jetzt sprechen wir allerdings von dem Grund, warum ich da angetreten bin, nämlich Unternehmertum, eigenes Business aufbauen. Und in meiner Welt geht das halt nicht, dass mir jemand halt sagt, was ich da darf und was ich nicht darf. Das kriege ich nicht verarbeitet. Das passt mit Unternehmertum nicht zusammen. So, und in diesem Zusammenhang dann herauszufinden, dass ich Dinge verkaufen muss, die nicht zwingend das Beste sind, das hebt das Argument irgendwie nicht auf, dass ich nicht in die Scheiße greifen kann, weil deswegen bin ich doch Unternehmer geworden. Irgendwann habe ich doch die fachliche Expertise und Qualifikation, um bewerten zu können, was für meinen Kunden gut ist oder nicht.
Ja, aber da sind wir ja gerade. Da musst du ja erstmal hinkommen. Und wenn wir jetzt wieder bei den Scheuklappen sind, die wir am Anfang oder die ich eben erwähnt habe, du siehst es ja nicht. Du wirst auf diesen ganzen selbstverherrlichenden Veranstaltungen wirst du emotional so abhängig gemacht. Und jeder, der dieses Unternehmen verlässt oder diese Struktur verlässt, wird ja sowieso geächtet, weil man kann ja nirgendwo erfolgreich werden als bei der Orange-Finanzdienstleistung. Das darf man ja nicht vergessen. Man kann nirgendwo anders erfolgreich sein. So wird das ja vermittelt. Ja. Das ist unglaublich schade. Und wenn dann die Leute einfach gehen, ja, wie habe ich es denn gemacht? Ich habe einfach den Kontakt zu allen abgebrochen, habe mich bei keinem mehr gemeldet, weil du nur in die Scheiße greifen kannst, weil dir alles rechtlich falsch ausgelegt werden kann. Du wirst in der Luft zerrissen, wenn du irgendeinen falschen Ton von dir gibst. Und habe ich halt den Tipp bekommen, einfach abbrechen, Schnauze halten.
Ganz wichtiger Punkt, der Tipp kam aber nicht von deinem Cousin.
Nee.
Das kam von einem Rechtsanwalt.
Ja.
Das ist halt so der entscheidende Punkt. Das wird auch noch eine komplette Podcast-Episode geben. Die wird auch die Geächteten heißen, weil ich sag dir eine Sache. Als ich im Strukturvertrieb war und Leute sich dazu entschieden haben, was anderes zu machen. Nicht unbedingt Maklerschaft. Das ist ja so das, was ich als aus meiner Sicht den geilen Weg beschreiben würde, nachdem ich die Erfahrung jetzt gemacht habe. Aber es gab halt einfach auch Leute, die gesagt haben, hey, ich habe das jetzt 2 Jahre lang probiert. Ich komme hier nicht vorwärts, das ist nichts für mich. Ja. Ich mache jetzt was komplett anderes. So, dann haben die sich natürlich noch irgendwie an MLM ausprobiert. Oder an irgendwie, ich weiß nicht was, irgendwie einen anderen Job angefangen oder sonst irgendwas. Und egal, was sie gemacht haben, es hieß, er hat einfach nicht das Zeug, dazu erfolgreich zu werden. Das ist ein Lappen, deswegen ist er raus. Ja. So, wenn jetzt aber jemand rausgegangen ist, der einfach gesehen hat, dass der Strukturvertrieb nicht ganz so viel Perspektive bietet, wie versprochen wird. Und da wirst du gleich sicherlich auch noch ein bisschen was zu sagen können. Dann hieß es einfach nur, das ist ein Verräter. Dem ging es nur ums Geld.
Ja, aber zum Thema nur ums Geld. Also ich habe halt vier verschiedene Büroführungen kennengelernt. Und das kann man halt so und so machen. Also man erkennt erkennt ab einer bestimmten Position, dass dann halt nur Monetäres zählt. Alles andere ist egal. Es geht nur um Geld. Es geht immer um Geld.
Sag mal konkret, was du meinst.
Also ich habe einmal meine ehemalige Führungskraft wurde von seiner Führungskraft dazu motiviert, sage ich mal, einen eigenen Standort zu eröffnen. Und da hat, glaube ich, 10.000, 15.000 Euro da reingesteckt, Ausstattung, alles schick machen, hin und her und sowieso. Abgesehen davon, dass die jungen Partner, die halt teilweise keine Erziehung genossen haben, so ein Büro wie Dreck behandeln. Und wenn er denen dann sagt, dass sie das Büro nicht wie Dreck behandeln sollen, dass er dann von oben, von seiner Führungskraft einen auf den Deckel kriegt, dass er so nicht mit den Partnern reden soll. Das sind so andere Kleinigkeiten. Aber wenn dann seine Führungskraft seine gesamten anderen Strukturbereiche in dem Büro meiner Führungskraft ausbildet und sich dann noch den Standortleiterzuschlag und den Standortleiterbonus reinschraubt, ja, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, das ist 1 Promille, 2 Promille, wie auch immer, obwohl der dort...
Was auch nicht viel ist.
Ja, aber er zahlt keine Miete, ja. Ne, er zahlt kein Geld dafür, dass er in diesem Büro arbeitet. Seine jungen Partner zahlen zwar, aber in den gesamten Standortleiterbonus hat er sich reingeschraubt. So, und da musste das mit der übergeordneten Führungskraft geklärt werden, dass das ja so nicht ginge. Also das muss man sich mal vorstellen, dass die Führungskraft dich so ausnimmt, da reden wir von, ich glaube, es war mehrere tausend Euro im Monat, die er sich reingeschraubt hat, obwohl ihm das Geld nicht zusteht.
Ja, ja, und hier sind wir auch schon an einem Punkt, wo Moral und Verantwortungsbewusstsein einen ganz anderen Kennwert kriegen, als das, was dir von vornherein vermittelt wird. Weil ich weiß noch, als am Anfang der Karriere im Strukturvertrieb, da wird dir das Ganze so vorgeschwärmt, als wäre das der ultimative Weg. Und der Kunde ist das Wichtigste. Und Moral und dies. Und wir machen das nicht nur wegen dem Geld, aber Geld verdienen schon geil, aber nicht nur deswegen und so weiter und so fort. Und dann hörst du halt solche Dinge, dass Leute dazu gezwungen werden, fast schon, also motiviert ist der nette Ausdruck, ein Büro zu eröffnen, einen Haufen Kosten auf sich zu nehmen, aber nicht mal dann dafür vergütet werden, was sie getan haben. Und das ist ja so ein Argument von Strukturvertrieben. So, wir kriegen zwar nicht die volle 100% Provision, aber dafür gibt es bei uns so viele Boni, die wir kriegen können, wenn wir das und das und das machen.
Um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, weil es dann bei ihm, der das Büro gegründet hat, nicht so lief, hat dann seine übergeordnete Führungskraft ihm die Last des Büros abgenommen, ja, und hat dann quasi den Mietvertrag auf sich umschreiben lassen und hat dann aber einen Bruchteil des Geldes, was da reingesteckt wurde, an Druckern, an Tischen, an Möbeln, Bilder und was man da nicht alles bestellt. Und die Folierung muss ja passen, der muss ja von draußen orange foliert sein. Und den ganzen Scheiß hat er den für einen Apfel und einen Keks abgenommen, weil er einfach diesem Druck nicht mehr standgehalten hat. Und er hat dann als Unternehmer den richtigen Schluss gezogen und gesagt, ja Mensch, hier hast du ein bisschen Geld, ich nehme dir die Last ab. So, das ist Unternehmertum. Das ist zwar asozial, aber das ist Unternehmertum, die Last eines anderen oder die Problematik eines anderen zu lösen und selber einen finanziellen Vorteil daraus zu haben. Der anderen geht's gut, der ist es los. Und du verdienst Geld damit.
Okay, ich will dir hier in diesem Punkt komplett widersprechen, weil das ist nicht Unternehmertum, das ist einfach nur hart asozial.
Ja, das ist jetzt in dem Zusammenhang hart asozial, aber der Grundgedanke, der dahinter steht,
ist... Nein, auch das nicht. Okay. Der Grundgedanke bei Unternehmertum ist, aus meiner Sicht, dass du halt dein Leben komplett für dich selbst in Verantwortung nimmst und wirklich selbstverantwortlich etwas aufbaust nach deinen Regeln, nach deinen Werten, nach deinen Vorstellungen.
Okay, dann habe ich das an der Stelle falsch formuliert. Wenn wir jetzt mal auf eine andere Branche gehen, wenn wir jetzt mal von einem Arzt ausgehen, der seinen Kunden heilt, das heißt, er hat ein Problem und du hast eine Lösung für das Problem und er bezahlt dich dafür.
Ja.
Das meine ich.
Ja, aber der Arzt hat einen massiven Mehrwert geliefert. Dein Dude, von dem du gerade gesprochen hast, der hat deinen Kollegen einfach nur hart abgezogen.
Ja, deswegen, das ist mir klar, das war jetzt ein falsches Beispiel, das wirft ein falsches Bild auf, so habe ich das nicht gemeint. Ich hoffe, das denkt jetzt keiner, dass ich so ein harter Assi bin.
Okay. Weißt du was, lass uns jetzt einfach mal zurück zum Thema kommen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus meiner Sicht, so wie ich dich auch kennengelernt habe, ging es dir im Strukturvertrieb ja jetzt nicht unbedingt schlecht?
Nö.
So, das heißt, du hast ordentlich Kunden gehabt und du hast ordentlich Geld verdient.
Ja.
Gut. Willst du über konkrete Zahlen sprechen oder eher nicht so?
Ja, also je nach Monat zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Man weiß ja, es schwankt ja, ne, dann fallen die Provisionen zusammen, was übrigens auch sehr fies laufen kann, wenn im Backoffice dann große Umsätze zurückgehalten werden und man eigentlich eine Doppelbeförderung innerhalb von 6 Monaten plant und dann die Umsätze so zurückgehalten werden, dass sie auf einen Monat fallen.
Okay, warte. Bitte erklär das nochmal ganz genau, wie es bei dir lief, weil ich glaube, dass man versteht das nicht, wenn man das nicht erklärt bekommt.
Okay, also ich hatte sehr große Umsätze, unter anderem durch Immobilien und die wurden über Monate hinweg nicht abgerechnet. Und egal an welcher Stelle ich nachgefragt habe, mir konnte nicht erklärt werden, warum das nicht ausgezahlt. Die Notartermine waren vor 4-5 Monaten. Warum wird das nicht abgerechnet? Ich habe damit schon geplant, alles klar, hier die erste Beförderung, dann direkt die zweite Beförderung. Woran liegt es denn? Was brauchen die denn? Kann mir keiner sagen. In der Zeit wieder weitere größere Umsätze eingereicht. Ja, was ist passiert? Es wurde im Hintergrund, ich kann es mir nur denken, so gesteuert, dass die großen Umsätze zusammenfallen, damit ich keine Doppelbeförderung schaffe. Das ist halt in einem Monat, was waren das, 20.000 Euro Provision gehabt. Und wenn dies einen Monat auseinander gewesen wäre oder 2 Monate auseinander gewesen wäre, dann hätte ich direkt eine Doppelbeförderung gehabt.
Was ihr wissen müsst, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Vertrieb ist, aber bei uns war das so, dass du halt, um eine gewisse nächste Position erreichen zu müssen, eine rollierende Umsatzzahl geschrieben haben musst. Und wenn du diesen rollierenden Wechsel auch nur um einen Tag verpasst hast, gab es keine Beförderung.
Yep.
So, das heißt, ohne es irgendjemandem unterstellen zu können, die Vertriebssteuerung des Umsatzes, wenn ich sie so nennen möchte, kann quasi bestimmen, wann welcher Umsatz ausgezahlt wird, um damit zu regulieren, wer wann wie befördert wird, richtig?
Ja. Und das ist halt auch eine Sache, die ich so kennengelernt habe, dass Führungskräfte nicht immer daran interessiert sind, dass ihre jungen Partner eben immer höher, schneller, weiter vorwärts kommen. Weil wenn sie ja dann stufengleich sind, ja, dann
machen sie keinen Umsatz mehr.
Dann machen sie keinen Umsatz mehr. Dann fällt der gesamte Teambereich, der da untersteht, gibt keine Marge mehr.
Und das ist ja auch die Krux an der Strukturvertriebsgeschichte, weil ich immer wieder höre, ja, schau mal, ich kriege hier Coaching, Mentoring, was weiß ich nicht, Ausbildung, sonst irgendwas, weil meine Führungskraft ja daran interessiert ist, dass ich erfolgreich werde, weil nur dann ist er auch erfolgreich.
Warum musst du dann eigentlich für jedes Event bezahlen? Also gefühlt hat man 3-mal die Woche irgendein Selbstbeweihräucherungsseminar, wo einem erzählt wird, ja, wir sind so toll, wir sind so geil, guck mal unsere Umsatzzahlen, guck mal unser Partnerwachstum, wir sind so geil, wir sind so geil. Alles kostet Geld. Ja, du musst überall ewig hinfahren, weil das natürlich nicht in deiner Stadt stattfindet. Und dann gibst du im Monat gefühlt 400 Euro für irgendwelche Sachen aus, wo dann der fachliche Input ungefähr bei null liegt. Das kostet einfach nur unglaublich Geld. Das habe ich aber auch jetzt bei einem sehr guten Freund, der auch noch im Strukturvertrieb tätig ist, mit dem auch darüber gesprochen. Und er sagt nun, ich habe mich rausgenommen. Ich habe gesagt, alles klar, ihr könnt mich alle mal. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. So, was macht der? Jeden Monat eine Mille. So, weil er halt gesagt hat, Leute, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich will nicht jeden Tag hier zu irgendwelchen Führungskräfterunden. Ich will nicht zu irgendwelchen Sonderschulungen, damit ich meine... du musst ja auch Schulungen besuchen. Alle zwei Wochen über ein Mittel im Jahr müssen das so und so viele Schulungen sein, damit du Anspruch auf die Bestandsprovision hast. Ja, also solche Geschichten. Du musst da hingehen, um aus Qualitätsmanagementgründen natürlich.
Ja, natürlich. Ja? Natürlich.
Ganz wichtig.
Hängt auf gar keinen Fall damit zusammen, dass der Vertrieb versuchen möchte, so viel Marge an dir zu verdienen, wie nur geht.
Ja.
Geht nicht, ne?
Also, Das tut halt weh, sowas, wenn man das mal aus der anderen Sicht sieht, tut es halt einfach weh, weil es einfach nur Zeit und Geld kostet.
Es tut dann weh, wenn du verstanden hast, wie es anders sein könnte.
Ja.
Ne? Aber um nochmal meinen Standpunkt hier klar zu machen, dir wird immer erzählt, die Führungskraft hat ein Interesse daran, dass du schnellstmöglich wächst, weil sie ja dann auch noch wächst. Was ja völliger Bullshit ist, weil wenn du wirklich mal talentiert, begabt bist und wirklich schnell wächst, bist du relativ schnell ziemlich eng an der Führungskraft dran von der Position, wo die Marge nicht mehr ganz so gut ist. Anschließend wirst du stufengleich und in manchen Fällen, das habe ich auch erlebt, überholst du deine Führungskraft.
Ja, habe ich auch erlebt, auch in schon gewissen höheren Positionen. Und nahezu alle Leute, bei denen ich das mitbekommen habe, die überholt wurden, haben das Unternehmen verlassen.
Nicht nur das, also der Punkt, auf den ich hier wirklich noch mal ein bisschen drauf rumreiten möchte, es wird immer erzählt, die Führungskraft hat ein Interesse daran, dich besser zu machen. Deswegen Coaching, Mentoring, Controlling, das ist ja der Grund für Strukturvertrieb. Selbst wenn alles andere dagegen spricht, aber dieses Mentoring ist geil. Ja, so das wird halt immer gesagt. So. Das ist so lange Fakt, wie lange die Marge halt groß genug ist.
Ja.
Ja, aber überleg mal, welchen Vorteil oder welches Interesse hätte deine Führungskraft daran, dich dazu zu bringen, schneller zu wachsen, wenn die Marge dadurch kleiner wird und sogar das Potenzial besteht, naja, dass die Führungskraft überholt wird. Okay, jetzt sehe ich schon die ganzen Struckis kommen, die sagen, ja, aber dann steht ja da drüber die nächste Führungskraft, die dann das Interesse hat, dich auszubilden.
Ja, mit dem, die kennt man nicht, die macht ganz andere Sachen, die hat andere Strukturen, die hat andere Abläufe, da müsst ihr euch komplett der jeweiligen Führungskraft beugen. Wenn ihr noch nicht selber so weit seid, auf eigenen Füßen zu stehen und zu laufen. Weil so die gesamte Prozessoptimierung, die man ab einem gewissen Punkt einfach machen muss, die kann euch halt die Führungskraft, die ihr überholt, kann euch die gar nicht geben, weil die das nicht hat, sonst würdet ihr die ja nicht überholen.
Genau. Und die Führungskraft, die da drüber steht, da ist ja die gleiche Frage. Was für ein Interesse hat denn die Führungskraft, dass du schnellstmöglich vorwärts kommst, wenn die Marge dadurch kleiner wird?
Ja.
Da denkt keiner drüber nach. Und was auch so ein Thema ist, diese Aufbauerkarriere, dieser Traum des Aufbauers, der uns immer vermittelt wurde, du musst nur 5 Partner einstellen, die dann auch wiederum nur 5 Partner einstellen, die dann auch wieder nur 5. Du weißt, was ich meine?
Ja, ja. Ja? Da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. 4x4.
Ja.
4x4, das war eine gewisse Person, die viele auch namentlich kennen, die sagte immer 4x4. 4 brauchst du, 4 Leute drunter, die genau das gleiche gemacht haben wie du und dann hast du den Geschäftsplan durchgespielt.
Ja, dann hast du easy peasy, chilly willy, easy life. Ne? Weil dann bist du ja ganz oben und deine Geschäftspartner, die machen die Arbeit und du bist oben und machst nur noch Prozessgestaltung und dann arbeitest du nur noch am Unternehmen statt im Unternehmen. So, die kennen sich die Geschichten, ne?
Mhm.
Erzähl mal aus deiner Erfahrung, was ist denn tatsächlich die Wahrheit, die Realität hinter dieser Sache?
Ach so, am oder im Unternehmen arbeiten?
Ja, ja.
Also das sind Hörensagen. Das sind Hörensagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir an das Gleiche denken, aber ich bin jetzt bei Leuten in gewissen Positionen, die halt am Unternehmen vorbei arbeiten.
was meinst du damit?
Naja, dass sie, also es gibt zwei Sachen. Einmal Leute, die halt sich nebenbei ein komplett eigenes Business aufbauen. Das wird ja mittlerweile sogar kommuniziert, dass der jeweilige Strukturvertrieb nur Mittel zum Zweck ist, um dein eigenes Unternehmen zu gründen.
Was heißt mittlerweile, Digga? Das war bei mir vom ersten Tag an. Ich bin da angekommen, bei uns hieß es, wir sind Oceans. Wir sind eine Unternehmergemeinschaft und das, was wir hier haben, ist nur Mittel zum Zweck, um andere Unternehmen daraus zu gründen.
Aber kannst du das nicht auch machen, wenn du Angestellter bist und einfach dann direkt schon dein Unternehmen machen und nicht noch einen Zwischenschritt über den Strukturvertrieb machen?
Nein. Der tatsächliche Punkt ist, dass du es als Angestellter tatsächlich kannst. Im Strukturvertrieb fixst du dich ja selbst, weil du gegen deinen VP-Vertrag verstößt.
Ja, deswegen frage ich ja.
Das ist ja so der entscheidende Punkt für dieses, wir sind nicht verheiratet damit und wir können ja machen, was wir wollen und so weiter. Ich glaube, was das bedeutet, strukturiert zu sein, kriegst du erst mit, wenn du kündigst.
Ja, und auch generell, was es halt finanziell heißt, strukturiert zu sein und was es heißt, finanziell abhängig zu sein. Gehen wir doch mal auf eine ganz andere rechtliche Sache ein. Wie ist es denn mit der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn du bei der Orange Finanzdienstleistung arbeitest?
Das kommt darauf an. Solange du selbst dort tätig bist, bist du gesetzlich rentenversichert, weil du nur einen Auftraggeber hast. Es sei denn, du stellst dir jemanden ein, dann kannst du die ganze Thematik umgehen. Und das war's eigentlich. Also die einzige Möglichkeit ist, dir jemanden einzustellen.
Ja, aber da gab es, also müssen wieder Hörensagen. es gab dort wohl ein oder zwei Fauxpas im Hintergrund, wo diese Thematik rechtlich nicht ganz so schön umschifft wurde und wo man, wenn man da den Finger in die Wunde legen würde, wohl den einen oder anderen aufscheuchen würde. Aber das ja, ist alles Hörensagen. Wir sprechen
hier nicht über Namen, ja?
Ne, keine ja. Namen. Ja. Also, ja. Aber diese gesetzliche Rentenversicherungspflicht, die unterschätzen viele. Ja. Da geht richtig viel Kohle an einem vorbei. Da ist nicht, es kommen mal irgendwie als Kleinunternehmer im Jahr 20.000 rein, die man sich in die Tasche schmieren kann, weil man viel gefahren ist und viele Ausgaben hatte. Nee, dann darf man nochmal schön hier seine 17% abdrücken.
Ja, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil erstens kriegst du ja schon nur einen Bruchteil der Provision, nicht das volle Geld. Also du als Strucki und als Makler tust dieselbe Arbeit, kriegst nur als Strucki halt viel, viel weniger Geld für dieselbe Arbeit und dann musst du auch noch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wenn du dir keinen Assistent einstellst.
Ja, genau. Das tut halt auch weh, weil so einen Assistent monatlich zu bezahlen, klar, du kannst irgendwie einen Verwandten nehmen und den auf 451 Euro einstellen und bla und blub. Ja, das ist alles so Palaver für weiß ich nicht, für Arme, die halt im Strukturvertrieb untergehen, weil es nicht klappt.
Ja, das ist so ein Thema, das ist dasselbe, wie wenn du ewig lang Student bleibst und dich PKV versichert als Student, weil du keinen Bock hast, den vollen Beitrag zu zahlen.
Ja, ist genau das Gleiche.
Ja, aber das ist doch nicht Unternehmertum, Mann. Also ich kenne mittlerweile wirklich sehr viele Unternehmer außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche und wenn ich die fragen müsste, ob sie sich tatsächlich eine Assistentin einstellen müssen, um nicht gesetzlich rentenversichert zu sein. Ich glaube, die würden mich auslachen und den Kontakt löschen.
Ja, ich glaube auch. Also ab einem gewissen, also je nachdem, was man halt macht, braucht man die Manpower oder braucht man sie nicht oder die Womanpower. Wir wollen ja hier auch genderneutral bleiben.
Das ist ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Ja. StrukturvertrieblerInnen.
Ganz wichtig. Nee, tatsächlich, ob man jetzt Manpower-Betrieb ist oder nicht, muss man sich Leute zwingend einstellen. Aber wenn man wirklich Unternehmer ist, dann sollte das Geld da sein, um so eine einkommensoptimierende Sache zu machen.
Wenn's wie zum Beispiel die
jemand einzustellen. Aber als richtiger Unternehmer ist man ja auch nicht scheinselbstständig, je nachdem, was man halt macht, wo man angebunden ist.
Achtung, dadurch unterstellen wir niemandem, dass er scheinselbstständig ist.
Ja, das machen wir nicht, aber trotzdem. Nee. Ja, das ist, da drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis bei der Thematik, aber das sind halt wieder so Sachen, die einem überhaupt nicht gesagt werden. Und auch diese gesamte steuerliche Thematik, die man als Selbstständiger oder als Scheinselbstständiger, ist völlig egal. Alles, was dazugehört und was man da mitmachen muss und was das alles kostet, das wird ja alles runtergespielt. Das wird mal hier nebenbei bezahlt und dann der Bericht für die vermittelten Investments. Ja, der muss gemacht werden. Da musst du hier deine Schulungen alle 2 Wochen machen. Du musst noch zu den Super Sales Meetings oder wie die alle heißen, musst du noch gehen. Die kosten jeweils noch Geld. Und die gesamte Provisionseinnahme, die du hast, investierst du eigentlich dafür, um mit ein paar bezahlten Freunden abzuhängen.
Nicht mal das. Also das Ding ist ja, egal ob du einen Kundenordner haben willst, Oder irgendwie eine Verkaufsbroschüre oder ein Werbegeschenk oder sonst irgendwas. Das musst du ja alles aus eigener Tasche zahlen.
Ja, klar. Kundenbindung kostet dich. Du musst ja auch in dein Unternehmen reinvestieren.
Ja, du bist ja Unternehmer. Ne?
Ja, das heißt, das ist wichtig.
Ach so, das musst du alles selbst machen. Mhm. Gut, aber schau mal, ich glaube, was das Thema Unternehmertum angeht, da bin ich schon in ein paar Episoden darauf eingegangen. Ja. Und dass es halt echt nicht geil ist, wenn du als Unternehmer nicht selbst entscheiden kannst, was du machen willst und was nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz klar geworden. Worüber ich noch super gerne sprechen möchte,
ja,
ist die eine Sache, die ich auch vorhin schon angefangen habe. Also dir ging's gut, du warst Profi, du hast gut verdient, alles war Chico.
Ja.
Warum zur Hölle bist du dann gegangen? Weil das ist so ein Grund, der mich immer wieder triggert. Strukturvertriebler kommen immer zu mir und sagen, ja, wenn die Maklerschaft doch so geil ist, warum geht dann der und der nicht? Der hat doch ein Team von 100 Mann, warum geht er da nicht? Die Leute gehen dann ein paar Monate später dann trotzdem, ne? Aber es ist so immer diese Sache, wenn Maklerschaft so geil ist, warum geht dann der und der Erfolgreiche nicht, was da los?
Naja, also muss man ein bisschen unterscheiden. Also je nachdem, was man für eine Tätigkeit macht, ist man sehr, sehr eng verwoben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen BAV-Spezialisten nehmen, der halt seine Unternehmen von anderen Partnern zugetragen bekommt und dadurch seinen Hauptumsatz macht, verstehe ich, dass der nicht gehen will.
Würde ich auch nicht machen.
Also der kriegt im Monat, das ist nämlich der Kollege, über den ich vorhin gesprochen habe, der kriegt die Unternehmen zugetragen, ja, und der macht dann seine 1 Million Umsatz im Monat oder letztens waren es fast 2, weil ihm diese Unternehmen zugetragen werden und er das einfach gut macht.
Sprechen wir von Bewertungssumme oder von Provisionsaussage?
Bewertungssumme.
Ja, okay, 2 Millionen Umsatz sind schon krass.
Nee, wir reden von Bewertungssumme, damit das relativ bleibt.
Ja,
ja, muss ja, ne, mit den verschiedenen Provisionssätzen müssen wir ja relativ bleiben, deswegen reden wir von der Bewertungssumme.
Ja.
Ne, 1 bis 2 Millionen Bewertungssumme läuft. Ne? Also warum sollte jemand, dem das Geschäft zugetragen wird, gehen? So, ja, aber wenn wir jetzt von jemandem sprechen, der ein bisschen IAA-Spezialistentum macht und dem dann da die kaputten Fälle und nicht kaputten Fälle von den Leuten zugetragen werden. Ja, aber der hat auch einen eigenen Kundenstamm und wenn er die Leute, die er aus seinen Empfehlungsmenschen und seinem eigenen Kundenstamm einfach generiert und berät, hat für weniger zeitlichen Aufwand und weniger Arbeit am Ende genau das gleiche Geld. Warum soll der nicht gehen, stelle ich mir die Frage.
Das ist so der Punkt. Und das ist auch so die Sache, bei den Teamaufbauern wird immer gesagt, ja, wenn du irgendwann mal 4x4, ne, die ganze Geschichte, wenn du genug Partner hast, dann läuft es ja. Also meine Erfahrung ist, scheißegal, wie viele Partner du hast, du bist von morgens bis abends am Rödeln, weil die neuen Partner, die dazukommen, die müssen ja auch eingearbeitet werden. Und wenn du irgendwann mal nicht lange genug und nicht intensiv genug für deine Partner da bist, haben die halt auch keinen Bock mehr auf dich und gehen.
Ja.
So. Und die zweite Story ist für den Strukturvertrieb immer, ja, wenn du Profiberater bist, dann kriegst du ja Kunden von allen Seiten zugetragen. Ja, ja, aber das sind nicht deine Kunden. Das sind meistens, wie du es gesagt hast, die kaputten Fälle, die man sowieso kaum zu Kunden machen kann. Und du teilst ja auch noch die Provision, die sowieso schon geteilt ist.
Ja.
Also ein geiles Leben ist das nicht.
Ja, aber es, ne, kommt halt, wie gesagt, auch wieder auf die Spezialisierung an. Ne? Also wenn wir uns jetzt jemanden angucken, der Immobilien vertreibt, ich war nun auch in einem anderen Büro tätig, wo man auch wieder entgegen der Geschichte von vorhin sagen muss, dass sie das mit der Bürogründung und Büroführung 1A gemacht haben. Also wirklich super. Ja, aber dem wird halt mittlerweile aus ganz Deutschland werden ihm die Kunden zugetragen. Also klar, der hat aber auch seine eigene Plattform aufgemacht und vertreibt das darüber. Der macht das gut. Der verdient sich dumm und dämlich. Und warum soll er ein Unternehmen verlassen, wo ihm hunderte Kunden zugetragen werden?
So, und jetzt der entscheidende Punkt, damit hier nochmal die richtige Relevanz davon mit reinkommt. Wie viele von diesen Persona, die du gerade beschrieben hast, gibt es in gerade unserem Vertrieb?
Ja, das sind halt die Super-Manager, um sie nett zu nennen.
Die Super-Saiyajin.
Ja, Super-Saiyajins. Wie viel gibt es davon? 20?
In ganz Deutschland?
Ja, vielleicht ein paar mehr. Also ich bin jetzt hauptsächlich im Norden, deswegen, also kann auch sein, dass es 50 sind. Aber wenn man das mal nimmt, das Büro dort mit, was waren das, 17 Leute? Ja, ungefähr 17 Leute waren das. Die haben halt ein ganzes Jahr lang, bis auf einen Monat, waren die der umsatzstärkste Standort Deutschlands.
Ja.
Wenn man das mal vergleicht, andere Büros haben 300, 400 Partner. Ob jetzt ein Profi mehr Geld verdient als ein Aufbauer, die Frage stellt sich meiner Ansicht nach an der Stelle nicht mehr. Wenn ein Profi sich vernünftig organisiert und Kundenakquise gelernt hat, vernünftige Kundenakquise und Empfehlungsanker und vielleicht noch externe Zuträger für sein Geschäft hat, was nicht zwingend ein Strukturvertrieb sein muss, was ich ja schon beschrieben habe vorhin, warum soll ich dann einen Job machen, wo ich 2/3 der eigentlichen Provision kriege oder sogar noch weniger?
Ganz einfach, also wichtig, also, das, was du gerade beschreibst, das kannst du ja nur als Makler machen.
Ja, das kann,
wenn du
das
als
ist
Makler
ja das, was
richtig
ich meine.
Professionalisiert bist, da, das ist ja der Wortlaut, der hier gefehlt hat, weil wenn du als Profi im Strukturvertrieb richtig gut bist, kannst halt nur den Scheiß machen, den der Strukturvertrieb dir gibt.
Ja.
Mit dem gewissen Bruchteil von Provision, wie viel auch immer das ist. Aber wenn du sowieso richtig gut in dem Scheiß bist, den du tust, da kannst du doch auch das volle Geld dafür nehmen, was du verdienst, fachlich gesehen, und dann daraus ein echtes eigenes Unternehmen aufbauen,
ja,
oder?
Aber es ist halt, also die Leute, die halt oben angeschlagen sind, für die ist es halt auch sauschwierig. Wir reden von 1.000, 1.500 Kunden, teilweise 2.000 Kunden.
Die du halt nicht einfach mitnehmen kannst.
Die gehören dir nicht. Ja. So, was meinst du, was das Unternehmen für einen Aufstand macht und dir Rechtsanwälte auf den Hals hetzt, wenn du sagst, du willst deine Kunden mitnehmen? Du wirst in der Luft zerrissen. Das kannst du dir finanziell gar nicht leisten, wie die dich rechtlich vernichten.
Ja.
Ich habe sogar von Stories gehört, wo dann irgendwelche Gorillas, ne, also irgendwelche aufgepumpten Dudes und Privatermittler irgendwelchen Leuten auf den Hals gehetzt wurden, weil die das Unternehmen verlassen wollten und halt in einer gewissen Chefetage unterwegs waren und da halt Insiderwissen hatten.
Ja, also ich habe mich gestern erst aus jemandem aus dem anderen Strukturvertrieb unterhalten und er sagte wörtlich, dass seine Führungskraft ihm gesagt hat, pass mal auf, du willst gehen, alles klar. Ich werde alles dafür tun, dass du finanziell ruiniert wirst.
Ja, so machen die Leute das.
Nicht generell, nicht pauschal, aber...
Ja, aber so, also, nee, so machen die Leute das nicht zwingend, aber es wird einem so...
Es wird nicht einfach.
Es wird suggeriert, dass man ein Monstrum ist, wenn man das Unternehmen verlässt, dass man ein Opfer ist und das geht ja nicht
woanders. Ich glaube, das sind auch die Hauptgründe dafür, warum Leute nicht aussteigen. Es ist gar nicht so das Geld, weil die meisten Struckis verdienen einfach kein Geld, das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja, ist so.
So. Es ist vielmehr so die emotionale Bindung zur Führungskraft und zu irgendwelchen Werten zum Unternehmen und irgendwie so eine Art von Verpflichtungsgefühl oder irgendwie sowas. Ne?
Ja.
So. Das sind die Gründe, warum die Leute bleiben. Rein rational betrachtet, wenn du mal den Leuten zeigst, was du in der Maklerschaft machen kannst, da wird keiner, der halbwegs vernünftig ist, sagen, ich gehe. Es sei denn, er kriegt jetzt Immobiliengeschäft aus ganz Deutschland zugetragen.
Ja, aber, ne? Leute, die sowas haben und machen, die brauchen halt auch nichts anderes. Die haben es durchgespielt. Das Einzige, was sie noch machen, ist das Geld in Immobilien verteilen oder sich noch irgendwelche anderen tollen Sachen einkaufen und dann sind die durch.
Aber das sind die wenigsten an der Spitze. Genauso wie die wenigsten Aufbauer ganz an der Spitze wirklich vielleicht ein halbwegs chilliges Leben haben.
Ja.
Ja, ich glaube, die haben auch schlaflose Nächte, wenn sie mitbekommen, dass ein recht großer Partnerbereich einfach mal wegbricht.
Ja, habe ich in den letzten 1,5 Jahren mitgekriegt.
Ja. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Punkt, der hier interessant ist, den ich jetzt schon zum dritten Mal anschneide. Du hattest ein recht geiles Leben im Strukturvertrieb. Warum zur Hölle bist du dann gegangen?
Ja, also erstmal gab es halt die persönlichen Differenzen, auch unter anderem aufgrund der Bürogründung, die ich vorhin erläutert habe. Und ja, dann habe ich halt über ehemalige Kollegen, die gegangen sind, das erläutert bekommen. Und habe halt für mich sehr, sehr schnell entscheiden können, ja, ich mache genau die gleiche Arbeit und krieg mehr Geld.
Also du meinst so als Maklerschaft?
Als Maklerschaft, also von jemandem angesprochen, in die Maklerschaft zu gehen. Hab das für mich einmal durchgerechnet und dachte, alles klar, es ändert sich für mich nichts. Ich arbeite sowieso von zu Hause in Online-Beratung. Die einzige Sache, die sich als schwierig für mich, die ich als schwierig gesehen habe, war halt, was passiert mit meinen Kunden, weil mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, dass wenn ich gehe, dass meine Kunden nicht bei mir bleiben. Und die Sache halt zu lösen, das war die einzige Sache, die mich halt, ja, die mir so ein Magengrummeln verursacht hat und ich gesagt habe, oh, was soll ich hier machen, keine Ahnung, mache ich das nicht. Dann hat sich das noch ein paar Monate gezogen und habe ich irgendwann gesagt, so alles klar, komm, raus mit der Kündigung, ich habe dann noch 9 Monate Zeit.
Plus, wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja rechtlich saubere Wege, die Kunden dann auch schon noch mitzunehmen. Die sind nicht so einfach und da brauchst du halt schon auch einen Rechtsanwalt dafür.
Ja.
Aber es geht.
Ja.
So. Das heißt, kurz zusammengefasst, hier wurde einfach mal kurz erklärt, was Maklerschaft wirklich bedeutet. Also nicht die Scheiße, die im Strukturvertrieb erzählt wird, sondern das, was sie wirklich bedeutet. Dann hast du 1 plus 1 zusammengezählt und hast gesagt, ja klar, macht Sinn.
Naja, also ich kann ja da aus meiner Sicht erzählen, dass das, was der Makler wirklich ist, weil ich bin ja dann bis zu einem, also einfach auf dem Level dann zu sagen, es war ganz nett, dass er mir das hier erzählt, ne, nehme ich mal so hin, ich würde das erstmal recherchieren. So, dann habe ich mich hingesetzt, habe recherchiert, habe nachgelesen, habe geguckt, habe mir die Sachen zuschicken lassen, habe mir das angeschaut, habe den Vertriebspartnervertrag nochmal gelesen.
Ja, und das ist ein geiler Punkt, das macht nämlich keiner.
Den liest niemand, den unterschreibst du einfach, weil du machst es ja sowieso nur nebenbei. Und am Anfang. Musste dann halt feststellen, dass das halt alles nicht so sexy ist und dass du das, was du als Makler tust und machst, ist eigentlich das, was dir im Strukturvertrieb versprochen wird. So war meine Auffassung der Sache.
Das ist auch so. Also jetzt, ich weiß ja jetzt von dir, von Sam, von den ganzen Sachen, die wir hier aufbauen, dass wir sozusagen auch eine echte Unternehmergemeinschaft sind.
Ja.
Ich meine, wir tauschen uns ja regelmäßig aus, ohne dass der eine oder andere verdient und es funktioniert. Im Strukturvertrieb wird die Unternehmergemeinschaft immer nur angepriesen im Sinne von Oceans, wir sind so geil. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und gerade seit ich die Maklerschaft kennengelernt habe, habe ich auch Mittel und Wege, nicht zuletzt durch dich, auch entdeckt, wie man ein Maklerunternehmen aufbauen kann, dass es fucking profitabel ist, also wirklich profitabel.
Ja, es ist der zeitlichen Aspekt einfach zu optimieren. Das wird einem im Strukturvertrieb beigebracht, aber man optimiert es nicht, weil der ein oder andere weiß es vielleicht nicht, das Wissen ist nicht da. Also ich habe halt die Prozesse der Creme de la Creme kennengelernt und dementsprechend weiß ich halt, wie man sowas aufbauen kann und das bekommt man halt gerade auch als Aufbauer gar nicht beigebracht. Da ist ja alles immer in Recruiting, die Leute sollen und können. Und der Verkauf und das Fachliche fällt ja alles hinten so ein bisschen runter. Aus meiner Sicht, ich habe jetzt keine Aufbauerkarriere genossen.
Definitiv, definitiv. Also ich habe ja das mit dem Aufbauen auch alles mitbekommen. Ich würde sagen, jeder Aufbauer kennt sich in jedem Bereich ein bisschen aus, aber in keinem so richtig.
Ja.
So, und da beginnt auch wirklich das Problem, weil das heißt ja immer, hey, selbst wenn du ganz am Anfang bist, hol einfach neue Leute dazu, weil deine Führungskraft kann dir ausbilden. So, als meine Führungskraft mich damals dazugeholt hat, konnte ja deren Führungskraft schon nicht wirklich was. Also müsste man sich auf die nächste Führungskraft ausruhen, sozusagen, dass die einem was beibringen. Aber die wiederum sagt, nee, ist doch dein Unternehmen. Mach doch du was da draus. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine komplette Shitshow.
Ja, es wird einem halt vorgegaukelt mit netten Anzügen und als Blender und Meeting und hier, der ist toll und hier ist toll, dass die Leute alles können. Die lernen auch erst noch, aber die präsentieren sich halt einem jungen Partner gegenüber als Gott, um die zu binden.
Genau, genau. Ich meine, dir war das ja am Anfang des Gesprächs auch noch wichtig, mal so ein bisschen über die fachliche Kompetenz zu sprechen. Insbesondere das, was du am Anfang lernst, gegen das, was du am Ende lernst. Was willst du dazu eigentlich jetzt noch beifügen? Erzähl mal.
Naja, also ich war halt schon immer jemand, der, also ich wollte halt nichts verkaufen, was ich nicht verstanden habe. Das hat mir immer sehr, gerade auch am Anfang, hat mir das auch einen sehr großen Bremser gegeben, dass ich halt keinen Bock hatte, Leute anzurufen. Ja, telefonieren hin und her. Ich mach's bis heute nicht gerne. Ich gebe es auch ab, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Warum soll ich was machen, worauf ich keinen Bock habe? Ja, aber diese fachliche Kompetenz. Du sollst einfach Leute ranholen, um von einer Führungskraft ein Verkaufsgespräch am Kunden beigebracht zu bekommen. Das aber, wenn du was ich jetzt im Nachhinein, weil ich es jetzt kann, wenn ich mal darüber nachdenke, war es halt eine Shitshow.
Ja.
Also der Kunde, es wurde überhaupt nicht auf den Kunden eingegangen. Die fachliche Expertise, die dahinter stand, kann man ungefähr mit dem Schleim von einer Nacktschnecke vergleichen. Mir fällt gar nichts Schlimmeres ein, gerade keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Nee, aber es ist halt, du schleimst dich halt beim Kunden durch.
Das ist eine Vertriebsshow.
Ja, das ist
eine fachlich-vertriebliche Show im Sinne von, also ganz ehrlich, wenn wir das mal stumpf zusammenbrechen, bei uns im Vertrieb, es gab die BU und es gab die Flex.
Ja.
Und das war's. Ein bisschen Sach noch mit bei für Cross-Selling, um auch die Gunst des Kunden zu gewinnen durch ein bisschen Ersparnis. Vielleicht, wenn jemand ein bisschen Kohle hatte, eine Immobilie dazu, aber das musst du wieder an einen Spezialisten schicken. Ne? Und was noch? Okay, ein bisschen Depot vielleicht, aber daran verdiene ich auch kein Geld. Das eigentliche Interesse galt BU und Flex.
Das ist aber auch das Ding, das Thema Depot, da verdient man erst ab einer bestimmten Position Geld dran. Also, das kommt ja auch noch dazu. Also als junger Partner verdienst du da ja kein Geld dran. Aber gar wenn nichts. Du eine gewisse Position hast, da verdienst du an einem Depot richtig Geld. Also, wenn man das mal durchrechnet und mit einer Flex vergleicht, dann verdienst du an einem Depot mehr Kohle als an einer Flex.
Digga, sollen wir zurück in den Strukturvertrieb?
Ja, Mann, unbedingt. Dann brauche ich gar nicht mehr mit meiner Freundin reden.
Nehmen wir Spaß beiseite. Jetzt ganz mal ehrlich, du hast ja jetzt beide Welten wirklich intensiv kennengelernt. 8 Jahre Strukturvertrieb, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als bei mir. Maklerschaft hast du jetzt auch intensiv kennengelernt. Würdest du sagen, dass dir jetzt als Makler irgendwas fehlt im Vergleich zum Strukturvertrieb?
Also der Klassiker ist halt erstmal das System. Es wird ja immer super heftig verkauft, dass das System so toll ist.
Ja, wir haben ein Backoffice.
Ja, nee, aber dieses automatische Ausrechnen und hier vorgerechnet und toll. Um die Frage kurz einmal zusammenzufassen, nein, ich habe mehr Möglichkeiten als vorher. Es gibt halt die Kundenverwaltungssoftware, die einem dabei hilft, an gewisse Sachen zu erinnern, die man halt im Strukturvertrieb hat. Wenn man aber einen geregelten Ablauf mit den Kunden hat, braucht man das nicht.
Plus, wenn man als Makler ordentliche Tools einbaut und ein ordentliches CRM hat, geht das auch.
Ja, das kommt noch dazu. Also du bist dann sogar noch besser unterwegs. Weil viele Tools, darf ich Werbung für BAV-Tools in diesem Zusammenhang machen?
Keine Ahnung.
XBAV.
Ja, hau raus.
Ne? In dem Strukturvertrieb, in dem wir tätig waren, gab es für die Spezialisten die Light-Version. Ja, da muss ich ein Spezialist im BAV, muss ich dieses Tool kaufen, um das beim Kunden zu verwenden, weil das gut ist.
Was wir als Makler kostenlos bekommen in der Vollversion.
Wir bekommen das kostenlos in der Vollversion. Sowas zum Beispiel. Warum wird da nicht einfach Geld in die Hand genommen, um sowas zu machen? Es gibt so viele hilfreiche Tools, die Wissen vermitteln.
Ich sag dir warum. Weil es Geld kostet, die Lizenzen daran zu erwerben.
Aber es ist doch im Hintergrund so viel Geld da. Also die Leute können.
Das soll ja nicht dafür ausgegeben werden, dass du als Partner dein Leben einfacher hast, weil du bist ja Unternehmer.
Stimmt, das muss für Incentives ausgegeben werden, das ist wichtiger. Irgendwo 5 Tage, keine Ahnung, in der Lüneburger Heide wandern gehen oder so ein Scheiß. Oder
bringt dich ja businesstechnisch richtig voran.
Ja, ganz, ganz wichtig. Nee, aber es fehlt mir an nichts. Man braucht am Anfang wie immer einen Moment, weil man hat 8 Jahre mit dem gleichen sich entwickelnden Tool gearbeitet. Klar braucht man einen Moment, um damit klarzukommen. Es funktioniert nicht direkt alles. Und woran liegt das? Was ist jetzt hier und da? Ja, aber wenn man daran interessiert ist, damit zu arbeiten, dann weiß man, wo man nachfragen kann, um eine Erklärung dafür zu kriegen.
Vor allem, was ich halt sehr, sehr spannend finde, was ich jetzt festgestellt habe im Strukturvertrieb, wird ja streng nach diesem System gearbeitet. PKV gibt es einen Spezialisten ab. Immobilien gibt es einen Spezialisten ab. BAV gibt es einen Spezialisten ab. Ganz ehrlich, bis auf BAV behaupte ich einfach mal dreist, dass du kein Spezialist dafür sein musst, weil es echt nicht komplex ist. Also eine PKV zu verkaufen, wenn du das über unseren Maklerpool machst, wenn du da die Fachberatung aus dem Backoffice holst, da bist du besser beraten als jeder PKV-Spezialist aus dem Strukturvertrieb.
Ja, aber du musst halt nicht 70% abgeben?
Nee, 70%, gar nicht. Ja. Du behältst das bei dir und kannst noch die Angebote rechnen lassen.
Und du bekommst auch noch B-Pro.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist, dass dieses System ja auch nur im Strukturvertrieb aufgebaut wurde, damit die Profiberater Geschäft zugetragen bekommen. Weil ganz ehrlich, eine PKV zu rechnen ist nicht viel komplexer als eine BU.
Nee.
Um es mal so zu sagen. So, BAV bin ich vollkommen bei dir, das braucht einen Profi, weil dich in die ganze gesetzliche Lage einmal reinzuarbeiten, das fickt deinen Kopf. Aber auch da kannst du als Makler dir einen Partner an die Seite holen, der den Scheiß halt drauf hat. Wie zum Beispiel jetzt Pension Benefits bei uns.
Ja, zum Beispiel.
Und da kriegst du halt nicht nur einen Bruchteil vom Bruchteil, sondern da sagst du, okay, pass auf, wir machen eine Arbeitsteilung. Und dann entsprechend dem Aufwand wird geteilt und da kommt richtig was bei rum. Also das lohnt sich dann auch, das Geschäft.
Ja.
Und was mich am Strukturvertrieb richtig ekelhaft abgefuckt hat, ist, dass du so limitiert in deiner Kundenauswahl bist. Also auf Privatkunden bei uns, okay, BU Flex Depot könnte es geben. Kaum hast du einen Gewerbekunden bekommen, der gesagt hat, ey, ich will mal einen Kfz-Flottentarif haben, bist du gefickt.
Also da muss ich wieder, ich hatte eine etwas andere Sicht als Otto-Normal-Vertriebler bist du gefickt. Wenn du eine bestimmte Position hast, entweder kennst du jemanden oder du hast es selber, eine Lösung außerhalb des Strukturvertriebes zu haben. Aber das hast du halt erst, wenn du dann wieder Geschäftskontakte aufgebaut hast. Du kennst jemanden, der kann das und der... Oder du hast jemanden außerhalb, gehen wir mal von so einem ganz kleinen Schwachsinn aus, wie einem Privatkredit.
Ja, kannst du im Strukturvertrieb auch nicht vermitteln.
Nee, natürlich nicht.
Jetzt als Makler kann ich das aber selbst machen. Wenn ich Bock habe, eine Kfz-Flotte aufzubauen, dann rufe ich halt den Backoffice bei uns an und sage dem Kfz-Spezialisten, jo, ich habe hier 40 Fahrzeuge, die versichert werden müssen, erstell mir mal einen Tarif dafür. Und dann machen die das. Na? Und wenn ich Hilfe bei was brauche, dann holen die mir einen BOV-Spezialisten dazu, dann muss ich halt teilen, weißt du? Und ja klar, ab einer bestimmten Position hast du was oder kennst du jemanden oder sonst irgendwas. Aber was ist denn das für ein Geschäft? Was ist denn das für ein Geschäft, wenn du das Geschäft, was du reinbekommst, an deinem Unternehmen vorbeiführen musst, damit du das Geschäft überhaupt abwickeln kannst?
Ja, ist halt so.
Das ist nicht halt so, das ist eine richtige Shitshow, Mann.
Ja.
Um es mal zu sagen, wie es ist. Gut. Ich glaube, wir schnacken hier schon eine ganze Weile.
Ich glaube, ja, es gibt noch so viel zu erzählen. Ja, aber
vielleicht irgendwann mal im Laufe des nächsten Jahres eine nächste Episode. Aber einfach mal hier mal kurz zusammengefasst. 8 Jahre Strukturvertrieb im Vergleich zur Maklerschaft. Wenn du so in, sagen wir, 1-2 Sätzen den Unterschied zusammenfassen müsstest, wie würde das lauten?
Man arbeitet weniger.
Als Makler oder als Vertriebler?
Als Makler. Man arbeitet weniger, man verdient mehr Geld, man hat mehr Freiheiten und das Unternehmen gehört am Ende einem selbst und man arbeitet nicht für andere.
Ja, das heißt, wenn du keinen Bock mehr auf deinen Kundenstamm hast, einfach mal plump gesagt, kannst du einfach verkaufen.
Ja.
Und was machst du im Strukturvertrieb, wenn du 1000 Kunden hast und keinen Bock
mehr? In der Nase bohren. Also es gibt mittlerweile Modelle, muss man ja auch sagen, die sind jetzt vor kurzem gekommen. Aber da geht es nicht darum, wenn man den Vertrieb verlassen möchte, sondern es geht darum, wenn man in Rente gehen möchte.
Ja, das ist ja was anderes.
Aber das ist was anderes.
Also ich meine, ich weiß nicht, ob du mit 33 irgendwann in Rente gehen willst, aber ich denke, ich bin dann noch mitten im Aufbau.
Ja, ja. Deswegen. Aber ja. Ne, das ist halt ne, von dem besagten Kollegen, von dem vorhin sprach, ne, der hat sich dafür stark gemacht, dass es sowas für Profiberater gibt.
Ja, ganz ehrlich, seit 1993 dabei. Also, dass der nicht mehr den Laden verlässt und sagt, ich mache jetzt was komplett anders und fange bei Null an. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht Einstein sein, um das zusammenzurechnen. Einfach mal zum Schluss nochmal. Wenn du so deine Erfahrungen jetzt mal zusammenbündelst, den Vergleich zwischen Strukturvertrieb und Maklerschaft hast du ja jetzt schon rausgehauen. Klar, du hast das eigenes Unternehmen und so weiter und so fort. Aber würdest du nochmal zurückgehen? Mit dem jetzigen Wissen, was du weißt, würdest du nochmal in den Strukturvertrieb reingehen?
Nein. Also ein ganz klares Nein an dieser Stelle. Ich habe zwar unglaublich viel Fachwissen aus dem Strukturvertrieb gezogen und mitgenommen, eine Grundlage im unternehmerischen Denken mitgenommen, aber bei denen, also die Vorteile überwiegen ganz klar, haben wir jetzt lange genug drüber gesprochen, ich würd mir das nie wieder antun.
Das ist ja auch die spannende Sache, das ist das, was ich beobachtet habe, wenn die Leute nämlich eine gewisse Position im Strukturvertrieb erreicht haben und dann auch wirklich rechtzeitig schnallen, was das bedeutet, da steigen sie aus.
Ja, gibt es ganz, ganz viel. Also es gibt so 2 große Positionen. Das fängt so ab den Großnadelträgern an, die du ja überall in den verschiedenen Unternehmen hast.
Sally oder Aufbauer?
Beides.
Beides, okay.
Beides. Auch in ob das jetzt Orange-Finanzvertrieb oder Frosch-Grün oder Blau ist, ist völlig egal. Ab einer bestimmten Position, wenn dann das Unternehmertum zu einem gewissen Punkt anfängt und die Leute anfangen, sich zu orientieren, dann merken sie, oh Mensch, und auch mal über den Tellerrand hinausblicken. Das ist doch nicht so das Gelbe vom Ei hier. Ich hau ab und mach was Eigenes. Na klar, ja. Aber da müssen sie erstmal hinkommen.
Ich erinnere mich noch ganz genau, als wir auf dem auf dem Vorkongress, genau, Vorkongress heißt die Veranstaltung, als wir da waren, in Mannheim war das, glaube ich, immer, ne? Da haben wir mal einen Branch Manager kennengelernt, der aufgehört hat und Makler geworden ist. Zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, JB, und wir haben uns damals an einem Stand mit ihm unterhalten und ihn so gefragt, warum bist du denn als Branch Manager eigentlich gegangen? Der hat sich da eher so ein bisschen gedeckt behalten, weil er gesagt hat, ja, wisst ihr, also ich habe halt ein paar Sachen an der Maklerschaft entdeckt und damals, als JB, habe ich ihn ausgelacht. Ich dachte, was für ein Lappen kann das sein, in dieser Position das Unternehmen zu verlassen? Ja. Würde ich mich jetzt mit meinem heutigen Wissensstand, also mein damaliges Ich treffen, ich schwöre, ich würde ihm so einen Nackenschellen geben. Es ist unglaublich, was man mitbekommt, wenn man den Blick vom Strukturvertrieb einfach mal verlässt.
Ich hatte genau die gleiche Erfahrung auf einem Festival. Da habe ich auch mit jemandem gesprochen, so was er so macht und la und lü. Der hat auch bei uns zusammen da im Camp gepennt und meinte, ja, Makler und bla, er war auch mal bei Orange und kann jetzt mehr, besser, toller weiter. Und ich dachte so, ach komm, laber doch nicht so ein Müll, ne? Und so, ja, ne, könntest ja gerne mal zusammen. So, nee, brauche ich gar nicht. Digga, warum? Immer austauschen mit anderen Leuten, immer. Ja. Neues Wissen schadet nicht. Triff dich mit den Leuten, sprich mit den Leuten und vielleicht können die dich überzeugen, vielleicht auch nicht, vielleicht lernst du auch was, aber eine Sache ist sicher, einen geschäftlichen Austausch abzuschlagen, ist in der Regel
dumm. Einfach nur richtig dumm. Das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn die Leute mir kommen mit, ja, aber im Strukturvertrieb habe ich ja Austausch und Hilfe von meinen Führungskräften. Was die Hilfe von den Führungskräften angeht, haben wir gerade schon besprochen. Mhm. Aber auch dieser Austausch ist extrem einseitig. Mhm. Du kriegst nämlich immer nur die eine Meinung mit, nämlich die vom Strukturvertrieb. Ja. Und die ist halt deutschlandweit die gleiche.
Ja.
So, und das ist so das Thema. Und wenn du dich jetzt einfach mal ein bisschen mit anderen Leuten unterhältst, die vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei sind. Ich meine, ich habe neulich einen Mann kennengelernt, Matthias Krapp. Und hier schaut dann nicht Matthias, vielleicht hörst du das ja gerade. Der Mann ist seit 50 Jahren gefühlt Investment begeistert, 25 Jahre lang in der Bank gearbeitet. Nach 25 ja. Jahren hat er gesagt, ich verlasse diesen Laden, ich will das hier nicht mehr tun, ich mache was Eigenes und hat jetzt eine Honorarberatung. Und das Kriterium, um bei ihm Kunde zu werden, ist 500.000 Einmalanlage mindestens. Ansonsten sagt er, tut mir leid, aber dann bin ich nicht der richtige Berater für dich. Was der Mann an Expertenwissen zum Thema Finance hat, das kannst du dir nicht vorstellen. So, jetzt kommt so einer zu dir, also der sieht ja auch aus wie ein Everyday Joe, dem siehst du nicht an, dass er jetzt gefühlt halbwegs Warren Buffett ist. Ne? So. Der kommt da zu dir und du kommst in den Austausch und er sagt, ja, hey, das sieht so und so aus, wir können uns ja mal drüber austauschen. Und du als kleiner Pisser SB sagst, nee, ich weiß es besser. Was ist denn das für eine Einstellung?
Ja, verstehe ich.
Ja, deswegen.
Dass das Blödsinn ist, sind wir uns einig.
Ja.
Aber gut, wir wollten ein Ende finden.
Mein Ende an dieser Stelle, übrigens schön, dass du so lange durchgehalten hast, vielen Dank.
Es wird Zeit, ich muss auch mal.
Ja. Mein Ende an dieser Stelle, versetz dich einfach mal in eine Situation zurück, gedanklich an dich, so vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren, als du noch SC, SSC warst, irgendwas in die Richtung. Oder versetz dich mal an einen guten Freund von dir, Teamleiter, Repräsentanzleiter, irgendwas in die Richtung. Wenn du jetzt die Chance hättest, jemandem, der im Strukturvertrieb auf einer ähnlichen Stufe ist, einen Rat zu geben, so eine Weisheit, eine Sache, wo du sagst, hey, das kann ich dir von heute mitnehmen, was wäre das?
Schaut über den Tellerrand. Legt die Scheuklappen ab. Hört auf, in dieser reinen Strukturwelt zu bleiben. Es wird euch so eingebläut, es wird jedem eingebläut, dass das Nonplusultra ist und ihr solltet einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Was gibt es noch? Was ist möglich? Was können andere? Was kann ich nicht? Und daran vielleicht oder da mal etwas zerdenken und mal darüber nachdenken, warum so ein Strukturvertrieb nicht immer das Gelbe vom Ei sein kann.
Genau, also dem kann ich mich noch zu 100% einschließen und damit finden wir auch den heutigen Abschluss zu dieser Episode. Schaut über den Tellerrand, informiert euch, lest mal euren Vertriebspartnervertrag, wirklich. Also, wenn ihr das sehen würdet, wir grinsen beide jetzt, weil wir wahrscheinlich beide unterschrieben haben, ohne auch nur eine Überschrift darüber zu lesen.
Der ist sogar noch hier im Schrank.
Lest da mal wirklich rein, setzt euch mit der Materie auseinander und entscheidet dann, was der richtige Weg für euch ist. Und denkt vor allem darüber nach, was ihr für euch und euer Leben erschaffen wollt.
Dazu, auch für die Leute, die jetzt noch am Anfang stehen, fragt euch doch einfach mal ab einer bestimmten, oder wenn ihr euch in einer bestimmten Position sehen würdet, was wäre der, oder wie sähe der Mehrwert aus, wenn ihr das eben nicht im Strukturvertrieb machen würdet? Also vergleicht diese beiden Bilder. Ihr am Start in 5 Jahren, welche Position wollt ihr sein? Und wie würde das aussehen, wenn ihr in 5 Jahren Makler wärt? Einfach mal vergleichen. Was wären die Vor- und die Nachteile? Wie sieht es mit eurem Standing aus? Was könnt ihr dann? Einfach mal drüber nachdenken.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, und ich denke, das ist auch das perfekte Schlusswort, weil wenn wir jetzt noch weitermachen, ist vorbei. Hören wir auf?
Schluss jetzt.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.